Vor einiger Zeit habe ich mir diesen wunderbaren Film Der Pferdeflüsterer angeschaut. Und in diesem Film gibt es eine ganz interessante Szene. Auf einer Ranch, da gibt es ein Fest. Familie, Freunde, Nachbarn sind eingeladen. Und in diesem Trubel, da treffen zwei Frauen aufeinander. Die eine richtig alte Dame vom Land. Diese Frau ist auf dieser Farm groß geworden. Sie hat mit ihrem Mann diese Farm aufgebaut und die Söhne großgezogen. Das ist ihre Heimat. Man spürt förmlich in diesem Film, dass die Frau mit dem Land verwurzelt ist. Und die andere ist eine junge, erfolgreiche Frau aus der Stadt. Sie ist mit ihrer Tochter und dem kranken Pferd zu Besuch auf dieser Ranch. Und nun wird in dem Film die Szene, die Kamera auf diese beiden Frauen während dieses Festes eingestellt und die alte Frau mit ihrem gütigen Gesicht, die fragt die junge Power Lady, wo sind Sie daheim? Und die Antwort heißt, ich bin in London geboren, aber im Grunde bin ich überall zu Hause. Mein Vater war Diplomat, wir sind permanent umgezogen, wir lebten auf der ganzen Welt. Das ist nicht so wie hier ein Ort, an dem man zu Hause ist. Die ältere Frau wollte vermutlich trösten und sagte, tja, es gibt sicher Menschen, die haben ihr Zuhause im Herzen, da ist es egal, wo sie sind. Warnow hat man im Film so mitbekommen, bei dieser jungen Frau aus der Stadt, diese Power Lady eben nicht so, dass sie Ruhe und Frieden und Heimat in ihrem Herzen hatte. Die meisten machen sich jedenfalls Gedanken darüber, über Heimat, wo bin ich eigentlich zu Hause? Der deutsche Lyriker Christian Morgenstern, der hat geschrieben, nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird. Peter Horten habe ich vor uns gesungen, solange du in dir selber nicht zu Hause bist, bist du nirgendwo zu Hause. Hat sich auch so seine Gedanken gemacht. Ein Tourist, der wird durchs Kloster geführt, der ist schon lange unterwegs und darf sich nun auch das Kloster anschauen, wo er gerade Halt gemacht hat. Dann darf er einen Blick in die Zellen der Mönche werfen, in ihre Wohnzellen. Und überrascht, als die Tür geöffnet wird bei der Führung, da fragt er den Mönch, der ihn durch das Kloster führt, wo haben Sie denn Ihre Möbel? Der Mönch, der fragt ganz locker zurück, wo haben Sie denn Ihre Möbel? Da sagt der Tourist, ich bin doch nur auf Durchreise. Und da sagt der Mönch, wir auch. Und wir spüren hier bei so einer Szene, unsere Heimat ist nicht hier, im Vergleich zur gesamten Weltgeschichte ist unser Leben, auch wenn du 90 oder 100 wirst, nichts weiter als ein kurzer Urlaub, ein kurzer Ausflug in die Nachbarstadt und zurück. Wir sind auf Durchreise und alle auf dieser Reise, ich habe noch niemanden getroffen, der das nicht kennt, alle auf dieser Reise kennen die Sehnsucht nach Heimat. Wir sind Wanderer, suchen Heimat, wo werde ich verstanden, wo habe ich Geborgenheit und da gibt es ja viele Türen und viele Wege, die sich uns anbieten, die Heimat versprechen und wir haben ganz schnell gemerkt in unserem Leben, da gibt es auch billige Produkte, da gibt es auch billige Türen, verlockende Angebote und auch ganz gefährliche Behausungen. Dazu gehört zum Beispiel auch das, wo manche ihre Heimat suchen, was Rolf Dobelli, Bestsellerautor aus der Schweiz, in einem seiner Bücher geschrieben hat. Er hat geschrieben, verabschieden Sie sich von der Vorstellung des Nullrisikos. Lernen Sie damit zu leben, dass nichts sicher ist, weder Ihre Ersparnisse, Ihre Gesundheit, Ihre Ehe, Ihre Freundschaft, Ihre Feindschaft, noch Ihr Land. Da sind eine ganze Menge Dinge dabei, wo Menschen drauf bauen, wo sie sagen, dort finde ich meine Heimat, da habe ich Sicherheit, da bekomme ich Geborgenheit. Ich muss euch jetzt einen Mann heute Abend hier vorstellen, der hat ein Luxus zu Hause. Der hat seinen Lebenssinn im Materialismus geparkt, hat sich so ein paar sogenannte Sicherheiten angespart, machte aber keinen glücklichen Eindruck. Der Mann ist von Beruf Beamter, der heißt Zareus und die Stadt, wo der wohnt, ist eine der ältesten Städte, die man kennt, Jericho. Und Jericho war ein kleines Tor zur Welt, es war ein Umschlagplatz für den Handel und deshalb hatte diese Stadt auch eine ganze Menge Zollbeamte. Also wenn du so einen Zöllner gefragt hast, ist dein Job nicht langweilig, jeden Tag die Papiere abstempeln, sagt er, nö, ist jeden Tag ein neues Datum. Die Zöllner haben natürlich eine Verwaltung über sich, war nicht nur ein Zöllner, sondern mehrere, also eine Verwaltungsbehörde. Und der Chef von dieser Verwaltungsbehörde, das ist unser Zachäus, der Oberzöllner. Er ist also ein Oberbeamter, hat Karriere gemacht. Ist ja der Grund, warum manche Leute auf der Karriereleiter nicht vorankommen, ist, dass sie denken, Karriere ist eine Rolltreppe. Ich brauche mich nur draufstellen und dann geht es automatisch nach oben. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um Karriere zu machen, das wusste der Zachäus auch. Die erste Möglichkeit ist, ich leiste etwas, und die zweite Möglichkeit ist, ich behaupte, etwas zu leisten. Bei der ersten Möglichkeit, ich leiste etwas, ist die Konkurrenz nicht sehr groß. Wer so einen Posten wie der Zachäus innehatte, der musste etwas leisten. Der musste auf die erste Variante setzen. Er musste gebildet sein, organisatorisch fit, er musste sich in der Oberschicht angemessen bewegen können, der musste kalkulieren, der musste repräsentieren, da gehörte einiges dazu. Und es kam noch etwas dazu, die Zöllner, die bekamen kein Gehalt, sie wurden am Gewinn beteiligt und zusätzlich zockten sie die Leute an der Zollstation für die eigene Tasche noch extra ab. Aber wenn man, sage ich mir, überlegt, welches Ansehen die immerhin korrekten Finanzämter in unserem Land genießen, kannst du dir ungefähr vorstellen, welches Ansehen die unkorrekten Abzocker damals genossen. Zachäus ist jedenfalls reich, hat es mit seiner Gaunerei zum Millionär gebracht, lebt wie die Made im Speck. Er hat mehr als was er braucht, was er selber verleben kann. Er hat es ganz weit nach oben geschafft, und wenn die Karriere schwindelnde Höhen erreicht hat, ist der Schwindel häufig nicht mehr nachzuweisen. Als unser Schwindler wieder mal im Büro sitzt und seinen Espresso schlurft, kriegt er plötzlich einen Anruf und er rennt los. Also ein Beamter bewegt sich. Und er rennt deshalb los, weil er auf der Suche ist, das kriegen wir gleich noch mit. Die meisten Menschen, die nicht viel Geld auf dem Konto haben, die schielen in der Regel zu solchen Leuten, die ganz viel Geld auf dem Konto haben, und verbinden mit 1 Million Euro die ganz große Hoffnung, in Zukunft wird jetzt bei mir alles gut sein. Da fühle ich mich entspannt, ich kann mir was leisten, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, ich kann mir sogar ein Haus bauen, sozusagen eine Heimat schaffen, und dann bin ich wirklich glücklich. So denken viele. Einer, der sich mit Geld auskennt, der behauptet genau das Gegenteil. Der Finanzberater Volker Luhmann widerspricht und erklärt in einem Zeitungsbeitrag: Ich habe als Finanzanalytiker viel mit Millionären zu tun, die ersten verdienen gut, die zweiten haben geerbt, die dritten haben gewonnen. Und dann schreibt er weiter: Geld macht in den meisten Fällen unfrei, leider. Wer zu Wohlstand gekommen ist, hat die Sorge, aus dem Paradies wieder vertrieben zu werden, und aus dieser Sorge wird im Laufe der Zeit richtige Angst, dass man aus dem Paradies wieder vertrieben wird. Wohlstand, merken wir hier ganz schnell, ist also ein Möchtegern-Paradies, in dem die Angst umgeht. Und da es im wirklichen Paradies aber keine Angst gibt, handelt es sich um ein Scheinparadies. Und das kann zum Gefängnis werden. Und vor diesem Plastikparadies warnt die Heilige Schrift, die Bibel. Der Mensch soll sein Glück, seinen Lebensinhalt nicht vom Besitz abhängig machen. Du merkst schon, der Zachäus, der steht also heute Abend hier im Mittelpunkt. Das heißt, inzwischen steht er nicht mehr, der sitzt jetzt nicht mehr am Schreibtisch, weil er sich ja davon bewegt hat, der hat einen Anruf bekommen, sondern auf einem Baum sitzt er jetzt. Und das muss ich erklären. Der wartet auf dem Baum, wie die Leute bei der Tour de France auf die Rennfahrer. Nur kommen ja nicht die Rennradler vorbei nach Jericho, sondern der Mann aus Nazareth, Jesus. Und das hat er eben am Telefon erfahren. Und deshalb ist er losgerannt. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Baum. Du musst wissen, die Zollstation, die hatte damals Internetanschluss. Das war die Datenautobahn. Die Händler brachten immer die neuesten Nachrichten mit. Die ganzen Daten, die Neuigkeiten flossen durch die Zollstation. Die Berichte der Reisenden wurden dann natürlich in den Dienstberatungen der Zollbehörde ausgewertet. Man war ja auf Neuigkeiten aus, immer. Und außerdem kam noch dazu, dass es Spekulationen gab über den Mann aus Nazareth, über Jesus. Es wurde ganz heftig diskutiert, wer da denn eigentlich ist. Manche, die fragten sogar hinter vorgehaltener Hand, könnte es sein, dass der der Retter ist, der uns versprochen wurde. Als Jude kannte Zachäus sich natürlich einigermaßen in der Bibel aus und das war nun der Grund, warum er Jesus sehen musste. Und nun müssen wir noch eins wissen, unser Herr Präsident war zwar ein großes Licht, aber ein kleiner Wicht. Deshalb setzte er sich von den Jungs von der Straße auf den Baum, weil er eben zu kurz geraten war. Er kommt an Jesus nicht ran. Die anderen Leute wollten ja Jesus auch sehen. Die Gaffer, die Sucher, die Journalisten, alle drängten sich um Jesus. Und als sie noch gesehen haben, dass der Oberzoll Zachäus da ankommt, na, da stellt man sich noch dichter zusammen, macht sich noch ein bisschen breiter, stellt sich auf die Zehenspitzen, damit der Typ nicht drüber gucken kann. Wer uns ausnimmt, der soll sich gefälligst hinten anstellen. Und wer Millionär ist, der hat ja schon alles. Auch damals gab es vermutlich Leute, die der Meinung waren, Jesus ist nur für die Kaputten und die Armen gekommen, aber nicht für die Reichen. Gibt es heute auch Leute, die sowas predigen, aber die haben Jesus nicht verstanden. Sein Programm war, Gott will alle. Die Armen und die Kaputten genauso wie die Reichen. Und wir merken hier, der Zachäus ist eigentlich bescheiden dran, der ist heimatlos. Und das ist der allgemeine Zustand von uns Menschen. Gott hat jeden Menschen dazu geschaffen, dass er unter seinem Segen Heimat finden kann, im Frieden leben kann. Aber der Mensch befindet sich wie Zachäus auf der Suche. Und wir müssen in unserer Suche nach Heimat feststellen, dass wir im Grunde genommen alle Fremde sind. Alle Menschen sind doch Fremde. Fremd in der Beziehung zu den Mitmenschen, fremd in der Beziehung zur Schöpfung. Viele sind sogar fremd in der Beziehung zu sich selber, kommen mit sich selber, mit ihren Grenzen nicht zurecht. Und die Bibel verrät uns, was die Grundursache für dieses Fremdeln ist. Wir sind fremd in der Beziehung zu Gott, zum Schöpfer geworden. Und dafür hat die Bibel auch noch die Ursache uns präsentiert. Es gibt eine Krankheit, GIMS, G-I-M-S, die Abkürzung, und die heißt, Gott ist mir Schnuppe. Und dadurch sind wir Gott fremd geworden. Die Bibel hat auch noch einen Fachbegriff dafür. Sie sagt dazu Sünde. Das ist die Ursache, warum uns Gott fremd geworden ist, das ist die Ursache, warum wir ständig auf der Suche nach Heimat sind. Und das kriegt der Zachäus jetzt zu spüren, dass ihm sein vieles Geld überhaupt nicht hilft. Seine steile Karriere kann auch die fehlende Körpergröße nicht ausgleichen. Wisst ihr, die Marilyn Monroe hat mal gesagt, Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen. Heimatlos. Obwohl in Jericho das Thermometer über 30 Grad anzeigt, ist es dem Zachäus kalt. Und weil Zachäus das Lebensglück nicht verpassen will, weil er Heimat sucht, muss er an Jesus ran. Denn Jesus, das hat man in der Tageszeitung und auf der Datenautobahn immer wieder gehört, der redet ständig von Gott, der redet von der Baustelle Leben und der redet davon, wie ein Mensch Heimat finden kann. Und das hat er noch nicht. Er hat eben überhaupt nicht alles. Er hat eine Luxusvilla, aber kein wirkliches Zuhause. Bei Zachäus ist die Spannung auf Jesus so hoch, dass die Hemmungen ganz unten sind und deshalb setzt er sich zu den Jungs von der Straße hoch auf den Baum. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Niemand bringt sich in gehobener gesellschaftlicher Stellung in so eine Situation, dass er nächsten Tag vielleicht in der Bildzeitung er abgelichtet dargestellt wird, wie er als Chef einer Behörde auf dem Baum sitzt. Also man bringt sich doch nicht in eine Situation, wo man sich vor den Leuten lächerlich macht. Aber wir merken hier, es geht ums Leben. Und wenn es ums Leben geht, dann ist es Menschen egal, was die anderen jetzt gerade darüber denken. Da erkennen wir die große Not von dem Zachäus, dass er sich auf sowas einlässt. Wenn es ums Leben geht, mache ich mir keine Platte mehr, was denken jetzt die anderen darüber, weil ich ans Leben ran will. Wenn das Haus brennt, wenn man gerade im Bett liegt, dann rennt man auch im Schlafgewand auf die Straße, weil es ums Leben geht. Und wenn es ums Leben geht, dann haben manche Menschen kein Problem, vor allen aufzustehen und nach vorn zum Kreuz zu gehen und zu sagen, Jesus, hier hast du mein Leben. Ist mir jetzt völlig schnuppe, was die anderen denken. Jetzt gehe ich zu Jesus und will zu ihm gehören. Hier kannst du mal sehen, wer Jesus wirklich erleben will, der kann ihn auch erleben. Natürlich gibt es Hindernisse, die gibt es immer, um an Jesus ranzukommen, aber diese Hindernisse, um an Jesus ranzukommen, die können überwunden werden. Es gibt immer einen Weg, um zu Jesus zu kommen. Und heute Abend, da wollen wir einen anbieten, indem ich dann am Schluss der Veranstaltung einlade, zum Kreuz zu kommen, dass wir miteinander beten. Das ist einer von vielen, vielen Wegen. Aber einen Weg musst du gehen, durch die Tür von Jesus zu gehen, damit du eben Heimat bei ihm hast. Nun steht hier noch ein ganz wichtiger Satz, der Zachäus begehrte, Jesus zu sehen. Also Jesus muss ihn überzeugen, oder ist alles ein Flop? Entweder Jesus ist glaubwürdig, dann ist es wahr, was er sagt und was er verspricht. Dann ist es wahr, dass ich Frieden in meinem Herzen bekommen kann. Dann ist es wahr, dass ich meine miesen Tricks vergeben bekomme und mit einem reinen Gewissen leben kann. Und dann ist es wahr, dass ich mit ihm, mit Jesus in die ewige Heimat in den Himmel komme. Oder Jesus ist ein Betrüger und alles, was mit dem Glauben der Christen zusammenhängt, ist nur Krampf und Lüge. Er kann die Prozession, während ihm die ganzen Fragen durch den Kopf schießen, nicht unter seinem Baum vorbeiziehen lassen, denn Jesus bleibt urplötzlich stehen, schaut zu ihm hoch und klopft an seine Tür. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren, in dein Lebenshaus. Und ich merke plötzlich, so ist Jesus. Er kennt den Zachäus, obwohl sie sich noch nie über den Weg gelaufen sind. Übrigens bis heute so geblieben. Er kennt dich, obwohl du dich vielleicht noch nie für ihn interessiert hast. Jesus bereits zu ihm unterwegs, da hat Jesus, Zachäus noch gar nicht an Jesus gedacht. Und weil Jesus niemanden Gewalt antut und kein oberflächliches Geschwätz pflegt, sagt er, steig schnell herunter, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Er klopft also an seine Tür vom Lebenshaus. Nun kannst du ja Jesus unterstellen, dass er sich ziemlich oft im Haus der Zöllner rumgedrückt hat. Man könnte sagen, Jesus, du hast genau gewusst, wo die Reichen wohnen. Dir ging es nur um das gute Futter, was dort auf dem Tisch steht. Du wolltest Kaviar und Sekt. Als Landstreicher, das war ja Jesus, immer unterwegs, wolltest du auch mal eine gefließte Dusche benutzen. Das kann man ihm unterstellen, aber es ist eine Fehleinschätzung. Es ging Jesus nicht um Luxus, es ging ihm nicht um die Fresssucht, sondern es war das Muster Liebe. Er sagt, ich muss heute in dein Haus kommen, das hat etwas mit seiner Liebe zu tun. In der St. Paul's Kathedrale in London hängt ein Gemälde, das hat den Namen Das Licht der Welt. Auf diesem Gemälde ist Jesus dargestellt, er hält in der linken Hand eine leuchtende Laterne und mit der rechten Hand klopft er an eine Tür. Aber diese Tür ist sehr merkwürdig. Es ist eine ganz besondere Tür. Die hat außen keine Klinke. Diese Tür hat außen keine Klinke. Die kann nur von innen geöffnet werden. Und Jesus steht vor dieser Tür, links die Laterne mit dem Licht. Ich bin das Licht der Welt. Und rechts klopft er an die Tür und wartet. In der Heiligen Schrift steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also wenn in deinem Lebenshaus andauernd Lärm ist und du nicht und niemals zur Ruhe kommst, steht Jesus vor der Tür und er klopft und du kannst es nicht hören, weil du nicht zur Ruhe gekommen bist, den Computer nicht mal ausgemacht hast, die Stereoanlage immer tönt. Und wenn wir die Tür nicht öffnen, die außen keine Klinke hat, die du von innen öffnen kannst, und sie nicht öffnest, geht Jesus weiter. Bei anderen ist es still und einsam im Haus, Sie hören das Klopfen und denken, was soll das Geklapper an der Tür? Für mich interessiert sich doch sowieso niemand. Wer weiß, wer mir da draußen einen Streich spielen will? Und Sie können sich nicht im geringsten vorstellen, dass der Sohn Gottes Interesse an Ihrem Leben hat. Und Sie gehen nicht zur Tür, Sie öffnen die Tür nicht und Jesus geht weiter. Vielleicht klopft heute Abend Jesus gerade mal an deiner Lebenstür. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann dir nur eins raten, wenn es klopft, lass Jesus in dein Lebenshaus rein. Wie viele ihn aber aufnahmen, steht in der Bibel, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, hast du Heimat. Wenn es klopft, muss man nicht aufmachen, man lässt ja nicht jeden rein. Manchmal klopft es in unserem Leben per E-Mail, per SMS, per Telefon. Da wird von vielen angeklopft, die dir vielleicht irgendwas verkaufen wollen. Und manche haben dann leichtsinnig aufgemacht, wenn es geklopft hat, und kriegen dann diese Leute nicht mehr los. Jesus macht das nicht so. Er drängt sich bei niemandem auf. Er klopft. Er tritt nicht die Tür ein. Er sagt, ich stehe vor der Tür, klopfe an, wer aufmacht, zu dem komme ich. Er stülpt nichts über, er schleicht sich nicht über den Keller des Unterbewusstseins in dein Lebenshaus rein. Er benutzt auch nicht die Hintertreppe der psychologischen Tricks. Er klopft und er wartet. Und er verspricht dir nicht das Blaue vom Himmel, sondern er verspricht dir den Himmel. Ewige Heimat. Und ich möchte heute Abend sagen, schieb doch mal den Riegel der Vorurteile von deiner Tür beiseite und lass doch endlich Jesus in dein Lebenshaus, wenn er noch nicht drin ist. Bei Zachäus hat es geklopft. Und Jesus sagt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und wenn hier steht in der Bibel heute, dann ist das auch so gemeint. Wir sind eben nicht jeden Tag in der Lage, die Tür zu öffnen, wenn Jesus klopft. Heute hat er auch später zu dem Verbrecher am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war die letzte Chance des Mörders, der neben Jesus gekreuzigt worden ist. Und ob du und ich, ob wir morgen noch am Leben sind, das wissen wir ja alle nicht. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, also das Klopfen, so verstockt eure Herzen nicht, macht sie nicht zu, sondern macht die Tür auf. Heute hast du jedenfalls die Chance, die Beziehung zum lebendigen Gott zu klären, Heimat zu bekommen, ins Reine zu kommen, mit deinem Herzen bei Gott zu landen. Der Zachäus macht jedenfalls auf. Er kommt von seinem hohen Ross, also vom Baum runter, und lässt Jesus jetzt in sein Haus. Und ich muss mal sagen, er konnte sein Haus vorher nicht erst in Ordnung bringen. So nach dem Motto, ich rufe mal mit dem Handy meine Frau an, wir kriegen hohen Besuch, mach mal die Bude sauber, brauchen was zu essen. Nein, wir merken hier, du kannst Jesus in dein Lebenshaus reinlassen, auch wenn es unaufgeräumt ist. Auch wenn die Sünden in der Ecke stehen, Jesus macht gerne sauber und Ordnung. Du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Wir werden das im Lied dann gleich noch singen. Und als Jesus in sein Lebenshaus kommt, da bricht es nämlich jetzt aus dem Zachäus heraus. Er hat nämlich nicht nur das Problem, dass er körperlich sehr klein ist, dem drückt ganz, ganz andere Stelle, nämlich der Schuh. Er hat kein reines Gewissen. Sein Leben ist ein einziger Kampf gegen das schlechte Gewissen geworden. In seinen nächtlichen Träumen wird er an die täglichen Sauereien erinnert. Er träumt die Gesichter der Menschen, die er betrogen hat. Die Kronleuchter und die Teppiche in seiner Villa, die klagen ihn an. Und er hat Angst, dass eines Tages seine Kinder aus der Schule kommen und sagen, du Papa, in der Schule erzählen sie alle, du bist ein Betrüger. Stimmt das denn? Er hat zwar einigen Gutes getan und Spenden gemacht, aber die freudigen Gesichter der Beschenkten können die anderen, die Gesichter, die geprellt worden sind, in seinen Träumen nicht vertreiben. Und geblieben ist nur der Hass von den Menschen. Er ist isoliert. Er hatte sein Leben bisher total gut organisiert. Hat alles im Griff gehabt, aber eins, das hat er nicht im Griff gehabt. Und das war sein Gewissen. ist mit seinen Gewissenskämpfen so alleine, dass er sich nicht mal mit dem Gedanken ablenkt, meine Kollegen, die sind alle noch viel, viel schlimmer als ich. Ich habe wenigstens noch Hemmungen, die haben ja nicht mal Hemmungen. Sein Gewissen zeigt ihm, dass sein Leben nicht in Ordnung ist. Und sein Gewissen sagt ihm, dass er mit dem Ergebnis seines Lebensstils am Ende Mutterseelen allein vor Gott stehen wird und heimatlos sein wird. Sein Gewissen macht ihm schmerzlich deutlich, dass er auch in der Beziehung zu Gott ein Fremder ist. Wir Freunde, Schuld macht alles kaputt immer. Und er merkt nun, dass er alleine sein kaputtes Lebenshaus nicht mehr retten kann. Obwohl seine Villa äußerlich tipptopp in Ordnung ist, merkt er plötzlich, ich habe eine Baustelle. Ihm steht vor Augen, wie schwierig das ist, dieses Haus in Ordnung zu bringen und dass er es selber nicht gebacken kriegt. Und nun bricht es aus ihm heraus, ich lese mal Originalton. Bibel, siehe Herr, sagt er zu Jesus, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wenn man sich das durchdenkt, könnte man sagen, okay, auf den ersten Blick sieht das wie Prahlerei aus. Also 10% von den Einkünften spenden, das ist ja schon allerhand. Man sagt, ich gebe die Hälfte und für Margaunerten das Vierfache. Könnte ja sein, guck mal an, ich mache das mit meinem Geld wieder gut. Nein, der Zachäus, der will mit seiner Spende nicht angeben, der will beichten. Er weiß keinen Ausweg, sein moralisches Experiment ist gescheitert, er will so nicht mehr weiterleben, er hofft, dass Jesus sein Lebenshaus rettet. Er hofft, dass er von Jesus das bekommt, was er zum Leben und zum Sterben braucht. Mit seiner vierfachen Wiedergutmachung ist das nämlich so zu verstehen, er will ab diesem Augenblick, wo Jesus die Tür aufgemacht hat zu seinem Lebenshaus, auch anders leben. Er will sich jetzt nach den biblischen Vorgaben richten. Da fragen manche, die Bibel lesen, woher hast du denn das? Das steht ja hier gar nicht. Doch, es steht in der Bibel. Im zweiten Mosebuch steht, wenn jemand ein Schaf stiehlt, dann solle er vier Schafe für ein Schaf wiedergeben. Und das war ihm bekannt. Die biblischen Vorgaben sollen jetzt gelten, heißt das. Das heißt, ich will nicht nur, dass du mein Lebenshaus in Ordnung bringst, dass du die Vergangenheit bereinigst, ich will mich in Zukunft auch nach deiner Hausordnung richten, Jesus. Bekehrung heißt auch ab jetzt Lebensveränderung. Bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Nachdem er die Tür aufgemacht hat, wo Jesus angeklopft hat, er ihn reingelassen hat, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Der Präsident freut sich und das muss natürlich gefeiert werden. Im Haus, da steigt jetzt eine riesengroße Party und das ist der krasse Gegensatz zu dem, was draußen am Gartenzaun auf der Straße abgeht. Drinnen wird gefeiert und draußen auf der Straße spielen die Leute verrückt. Am Gartenzaun kriegen die Leute nicht geregelt, was da drinnen abgeht. Hier steht, als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen über Jesus, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Bei einem Sünder. Können die Leute nicht verstehen, also damals nicht und heute auch nicht. Sie wissen ganz genau, Jesus verhält sich falsch. Wir sagen dir, Jesus, bei wem du ins Haus gehen darfst und bei wem nicht. Sie klagen ihn an. Du musst doch wissen, dass man zu solchen Leuten nicht geht und mit denen gleich gar nicht isst. Sie stehen draußen auf der Straße, geben Buhrufe von sich, weil Jesus sich mit diesem Giftzwerg abgibt. Und Jesus, der läuft am Rathaus vorbei, wo der Bürgermeister ihn ins Goldene Buch der Stadt eintragen will. Jesus läuft am Kirchenamt vorbei, wo der Klerus beim Spalierbilden helfen will. Jesus läuft am Amtsgericht vorbei, wo der Richter sich in seiner Macht so gefällt. Und er geht raus in das Villenviertel zum Giftzwerg an den Stadtrand. Und die Saubermänner der Stadt, die kriegen das nicht geregelt. Sie fragen, weiß Jesus nicht, dass der ein Gottloser ist? Weiß Jesus nicht, dass der ein Gauner ist? Ja, sogar ein Vaterlandsverräter? Wissen Sie, das passiert so schnell in unseren Gesellschaften, dass Menschen, ganze Kollektive in Sippenhaft genommen werden. Wir merken bei Jesus, der nimmt keinen in Sippenhaft. Da hört man im Osten, weil der für die Stasi gearbeitet hat, kann der doch nicht plötzlich in die Kirche gehen. Oder man hört nicht nur im Osten, weil die schon dreimal verheiratet gewesen ist, kann die doch jetzt nicht plötzlich einen auf fromm machen. So werden ganz schnell Menschen in Sippenhaft genommen und Jesus macht das nicht. Wenn ein Kind aus einer gottlosen Familie, wo die Gebote Gottes mit Füßen getreten werden, eines Tages an den Punkt kommt und sagt, ich will jetzt die Tür aufmachen, wo Jesus angeklopft hat, ich will mit Jesus leben und ewige Heimat haben, dann wird Jesus durch diese Tür gehen und seine Heimat, seinen Frieden mitbringen. Und nicht sagen, bei der Sippe, zu der du gehörst, will ich mit dir nichts zu tun haben. Und andersrum macht es Jesus übrigens auch nicht. Wenn jemand fromme Eltern hat, dann solltest du sehr dankbar sein, dass du bereits als junger Mensch, als Kind von Jesus schon hören konntest. Viele konnten das nicht. Aber wenn jemand fromme Eltern hat oder Großeltern, dann kann er sich am Himmelstor, am Tor zur ewigen Heimat, nicht damit rausreden, meine Eltern waren fromm. Sondern Jesus klopft bei jedem ganz persönlich an die Tür. Und dann wird gefragt am Himmelstor, hast du die Tür für Jesus aufgemacht, dass er in dein Lebenshaus reingekommen ist? Und wenn heute Abend jemand hier ist, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte das so sehr, dass Jesus in mein Lebenshaus kommt. Dann frage ich dich, was hindert dich daran, wenn du es heute klopfen gehört hast, dass du sagst, Jesus, komm rein. Ich mache dir die Tür auf. Und dann kommt er. Und dann fangt ihr im Gebet das Gespräch an. Du kannst dein Herz ausschütten, wie es der Zachäus gemacht hat. Du kannst auch zum Pastor gehen, zur Beichte. Und Schritt für Schritt wird er dich dann führen und wird dir zeigen, wie im Lebenshaus das Leben gestaltet wird. Aber das geht nicht eher los, bevor das Erste geklärt ist. Tür aufmachen. Ich weiß natürlich, dass Jesus tausende Möglichkeiten hat anzuklopfen und dass die Tür dann geöffnet wird, das kann jemand in seinem Herzen tun, indem er betet. Das kann jemand erleben, wenn er sonntags unter der Kanzel sitzt. Du kannst ja auch einen Christen schnappen, zu dem du Vertrauen hast und sagen, du musst mir mal helfen mit dem Beten, das kann ich noch nicht so, könntest du mir bei so einem Gebet helfen, dass ich zum Himmel schicken kann. Aber an diesem Abend bieten wir eine Möglichkeit an, dass du es gleich in der Öffentlichkeit tust wie der Zachäus. Jesus ruft in der Öffentlichkeit und Zachäus folgt ihm in sein Haus und macht die Tür auf. Und deshalb lade ich dich heute Abend zum Kreuz ein, jetzt gleich, wenn das nächste Lied gespielt wird, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Dass du von deinem Platz aufstehst und nach Hause gehst, und zwar zum Kreuz. Und dort Jesus sagst, hier hast du mein Leben. Ich werde dir ein Gebet vorsprechen, das machst du zu deinem eigenen Satz für Satz, kannst du das nachsprechen. Ich will dir das vorstellen, das Gebet, das geht so, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt, ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Manche finden das merkwürdig so in der Öffentlichkeit, aber wisst ihr, es gibt viele Dinge auch in christlichen Kirchen, wo wir das in der Öffentlichkeit tun. Ich komme aus einer Kirche, wo bei der Konfirmation junge Menschen mit 14 Jahren in der Öffentlichkeit nach vorn zum Altar gerufen werden, mit Namen sogar. Und sie sagen dann ja mit Gottes Hilfe. Ich muss bekennen, bei mir war das damals auch so, aber es war eher Protest. Mein Kumpel, der neben mir kniete, der hat es ernst gemeint, im Gegensatz zu mir. Da habe ich in der Öffentlichkeit, habe ich rückblickend gemerkt, gelogen. Aber ich habe es später nachgeholt. Ich habe später in einem Seelsorgegespräch beim Jugendreferenten meine Lebensbeichte abgelegt und habe gestaunt, was man mit knapp 15 Jahren alles schon so beichten kann. Und Jesus mein Leben gegeben. Und Jesus hat auch immer, ich kenne nur eine einzige Ausnahme, die ich bisher gefunden habe, immer in der Öffentlichkeit zu sich gerufen. Die Ausnahme ist ein Professor, Nikodemus hieß der. Da gab es so ein Nachtgespräch, vielleicht bei Rotwein haben die heiß miteinander diskutiert. Aber sonst immer in der Öffentlichkeit. Und deshalb haben wir Christen uns das auch angewöhnt, dass wir die Menschen auch in der Öffentlichkeit zu Jesus rufen. Und so machen wir das heute Abend. Wir singen jetzt dieses Lied, das geht ungefähr 3 Minuten. Und in den 3 Minuten hast du die Zeit, hier vor zum Kreuz zu kommen. Und nach diesem Lied werde ich dir dieses Gebet als Hilfestellung anbieten, dass du es zum eigenen Gebet machst. Im Namen von Jesus lade ich dich ein. Es hat geklopft.